Willkommen zu einer neuen Folge des Guidecom Tech Talks. Heute sprechen wir über ein Thema, das Unternehmen aktuell massiv beschäftigt und gleichzeitig komplett neu gedacht werden muss. Lernen in einer Arbeitswelt, die sich durch KI, neue Erwartungen und veränderte Karrierebilder rasant verändert. Denn Hand aufs Herz, viele Lernkonzepte in Unternehmen stammen noch aus einer Zeit, in der Wissen planbar war, Veränderungen langsamer lief und Weiterbildung etwas war, das ein- bis zweimal im Jahr stattgefunden hat. Heute sieht das anders aus. Wissen ist jederzeit verfügbar. KI verändert schon jetzt die Art, wie wir lernen und gerade Young Talents stellen völlig neue Ansprüche daran, wie Entwicklung im Job aussehen muss. Darüber spreche ich heute mit jemandem, der die Lernlandschaft in Deutschland seit Jahren prägt und vor allem auch die Art und Weise, wie Young Talents lernen, nachhaltig verändert hat. Alexander Giesecke, Mitgründer von Simple Club. Schön, dass du da bist.
Ja, freut mich für die Einladung. Vielen Dank.
Alex, ich habe mit 16 schon deine Mathe-Videos geguckt, als ich mich aufs Abi vorbereitet habe. Ich hätte nie gedacht, dass wir jetzt hier zusammen sitzen, aber ich kenne dich deswegen schon eine ganze Weile und ich glaube, vielen in Deutschland geht das ähnlich. Sollte dich aber jemand noch nicht kennen, stell dich und Simple Club doch bitte mal kurz vor.
Ja, gerne. Also erstmal cool, dass du mit uns gelernt hattest damals. Ich glaube, die Forschung ist deswegen auch relevant, weil viele wahrscheinlich Simple Club von YouTube kennen, aber wir inzwischen was komplett anderes machen. Das ist, glaube ich, eine gute Überleitung. Also damals haben wir angefangen mit Lernvideos auf YouTube, als mein Mitgründer Nico und ich selber noch in der Schule waren. Und da haben wir dann für, ich glaube, insgesamt über 14 Fächer Kanäle aufgebaut mit über 3 Millionen Abonnenten, 1 Milliarde Videoaufrufe. Also es war wirklich etwas, was sehr viele junge Menschen in Deutschland genutzt haben. Und dann haben wir daraus irgendwann eine Lernplattform für Schüler gemacht, die wir dann einige Jahre betrieben haben. Und dann vor 3,5 Jahren haben wir gemerkt, dass der Bedarf bei Unternehmen aber noch viel größer ist. Und das ist, glaube ich, die gute Überleitung auch in dem Podcast jetzt, weil das, was wir dann gemacht haben, ist, wir haben unsere Plattform genommen und komplett für Azubis und Fachkräfte in Unternehmen optimiert. Das heißt, seit 3,5 Jahren macht Simple Club hauptsächlich eine Plattform für die Ausbildung und Umschulung. Und inzwischen arbeiten wir mit 750 Unternehmen in Deutschland zusammen, darunter ganz große Enterprises wie Bosch, Deutsche Bahn, Amazon, aber auch viele Mittelständler. Brillux zum Beispiel war einer der ersten großen Kunden bei uns und dann auch viele weitere. Also wir gehen über alle Unternehmensgrößen. Und um auch so die Forschung abzuschließen, inzwischen sind wir um die 100 Mitarbeiter bei Simple Club. Und die meisten fokussieren sich, beziehungsweise eigentlich 99% der Firma fokussiert sich auf B2B inzwischen.
Wahnsinn, das ist auch so beeindruckend, was ihr für eine Veränderung hingelegt habt in so einer kurzen Zeit. Und da kriegst du auch eine ganze Menge mit. Ich bin gespannt, wenn wir da gleich tiefer einsteigen. Aber bevor wir dahin kommen, habe ich noch ein kleines Warm-up für dich. Wir machen am Anfang immer so 5 Schnellfeuerfragen, um die Person auch hinter der Rolle ein bisschen besser kennenzulernen. Okay. Also einfach, was dir spontan einfällt. Bist du bereit?
Mhm.
Let's go. Gut. Erste Frage, die muss ich stellen. Mathe oder Deutsch?
Mathe.
Habe ich mir gedacht, ich bin ja ganz klar auf der Deutschseite als Marketingverantwortliche. Aber also, ja. Mathe kannst du trotzdem gut erklären. Abschlüsse oder Skills?
Skills.
Warum?
Weil Abschlüsse bringen dir nur etwas, um auf Papier zu zeigen, wie toll du bist. Aber Skills sind etwas, die du auch ständig weiterentwickelst und fürs Leben brauchst. Also generell auch. Ich bin sehr großer Verfechter davon, dass man ständig weiter lernen muss, gerade in Zeiten von KI. Und ein Badge zu haben, dass du etwas abgeschlossen hast, ist da wenig wert, tatsächlich.
Das passt gut zu der nächsten Frage. Denn mich würde interessieren, was war das Letzte, das du gelernt hast, was nichts mit der Arbeit zu tun hatte?
Tennis, tatsächlich.
Hast du gerade angefangen zu spielen?
Seit letztem Jahr mit Trainer, einmal die Woche. Also ich versuche es schon ernst zu nehmen. Und witzigerweise ist das auch genau der Grund gewesen. Ich wollte etwas haben, was nicht mit der Arbeit zu tun hat. Mhm. Weil ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, wir machen das jetzt seit über 14 Jahren. Der ganze Tagesablauf ist eigentlich nur Simple Club. Und als ich dann gefragt wurde, welche Hobbys ich habe, war die Antwort relativ kurz. Habe ich gemerkt, okay, warte mal. Deswegen, ja,
alles. Das ist gut. Man braucht immer noch einen Ausgleich neben der Arbeit, auch wenn das viel Spaß macht. Mhm. Würdest du sagen, lieber jeden Tag 1% besser werden oder einmal im Jahr einen großen Durchbruch erleben?
Jeden Tag 1% besser, ja.
Und wann vergisst du komplett die Zeit?
Witzigerweise gibt es genau 2 Momente. Einmal beim Tennis, das ist einer der Gründe, warum ich mache. Oder generell bei allen Sportarten, Surfen und so, solche Dinge. Ich liebe das, weil du da wirklich den Kopf frei bekommst. Und das andere habe ich zufällig rausgefunden. Es gibt hier in München, wo ich wohne, in der Motorworld, gibt es Formel-1-Simulatoren.
Okay.
Und immer, wenn es hier regnet, dann fahre ich da hin und fahre eine Runde. Und da fickelst du so auch alles. Deswegen, das sind die zwei Momente, wo mein Kopf ausschalten kann. Ja.
Mega. Ich glaube, man merkt schon anhand der Antworten, die du gegeben hast, Lernen findet eigentlich in allen möglichen Situationen mittlerweile statt. Und man kann das gar nicht mehr so auf einzelne Punkte irgendwie runterbrechen. Es ist viel persönlicher, viel situativer und verfolgt auch gar nicht mehr so klassische Strukturen. Und damit kommen wir zu der ersten These, weil ich habe dir vier Stück mitgebracht. Mhm. Ich bin gespannt auf deine Meinung dazu. Die erste These lautet: Klassische Weiterbildungen sind ein Relikt aus einer Arbeitswelt, die es so gar nicht mehr gibt.
Ja, also kurz, was ich unter klassische Weiterbildung verstehe. Das sind für mich die Weiterbildungen, die über Jahrzehnte hinweg immer wieder regelmäßig stattgefunden haben, wo viele Menschen dann hinreisen müssen, dann haben die da ein paar Tage Fortbildung und dann danach ist erstmal wieder normales Arbeitsleben. Und du hast daran mehrere Nachteile. Einmal, es ist super ineffizient. Und Nummer zwei, die Leute vergessen das meiste wieder. Das heißt, du hast sowieso vom Format des Lernens eigentlich die falsche Entscheidung getroffen, wenn du klassische Weiterbildung machst. Wobei du ja heutzutage schon alle Möglichkeiten hast, es so zu machen, wie es auch wirklich gebraucht wird. Und da möchte ich ein kurzes Beispiel bringen, warum wir auch die Richtung gegangen sind, in die wir gegangen sind, eben weil wir glauben, dass das die bessere Methode ist. Also man kann sich das ja so vorstellen, egal was du lernen möchtest, du fängst ja bei einem Standpunkt A an und möchtest zu einem Standpunkt B kommen, also kognitiv. Und beide Standpunkte sind aber super individuell. Das heißt, jede Person fängt an einem anderen A an und jede Person möchte vielleicht auch ein anderes B. Das heißt, eine klassische Weiterbildung zu machen, ist eigentlich heutzutage mit der Technologie, die wir haben, ein super starres Format. Das heißt, es macht viel mehr Sinn, eine Plattform zu nutzen, die es ermöglicht, einmal zu verstehen, wo ist mein A überhaupt? Und zweitens, was ist für mich persönlich der beste Weg, um nach B zu kommen? Und in dem Segment, in dem wir tätig sind, und da muss ich das auch kurz einordnen, wir machen nicht wirkliche Weiterbildung, sondern Simple Club fokussiert sich komplett auf die Berufsausbildung und Umschulung. Das bedeutet, dass wir in einem Bereich sind, der reguliert ist meistens, und wir sind in einem Bereich, an dem es am Ende einen Berufsabschluss gibt. Das heißt, wir gehen nicht in Bereiche rein, die Soft-Skill-Training machen oder optionale Weiterbildung, sondern was wir machen ist, wir bringen den eigentlichen Job bei. Und in dem Format war es ja jahrelang so, dass du die klassische Berufsausbildung hattest, die an der Berufsschule stattgefunden hat, was ja auch ein sehr starres Format ist, würde ich mal sagen. Und das hat aber über die Jahre hinweg immer mehr Probleme bekommen, weil es einfach einen massiven Lehrkräftemangel gibt. Das heißt, du hast immer wieder das Resultat, dass Leute eigentlich an diese Berufsschule gehen sollten, dort der Unterricht dann aber ausfällt und sie dann zurück ins Unternehmen kommen und die Unternehmen ständig innerbetrieblichen Unterricht irgendwie machen müssen und auch klassische Weiterbildung. Und was wir dann gemerkt haben ist, es macht doch viel mehr Sinn, wenn du eine Art Betriebssystem für diese Berufsausbildung hast, also die quasi das vereint, was die Wissensvermittlung ist, also quasi dieses die Trainingsmaterialien, die digitalen, aber eben auch das Verständnis, wie die Leute lernen und wie sie auch sie unterschiedlich verhalten. Und wenn du das in eine Plattform zusammenbringen kannst, dann hast du eigentlich etwas, was für diesen Use Case perfekt ist. Und darauf haben wir uns mit SimpleClub fokussiert. Das heißt, ich würde sagen, der Need von Training ist heutzutage viel höher denn je. Und gleichzeitig sind die klassischen Methoden ungeeigneter denn je. Das heißt, es öffnet komplett dieses Spielfeld für Plattformen wie uns.
Was würdest du sagen, was für eine Rolle spielt Geschwindigkeit in dem ganzen Konstrukt? Weil man hat das ja mittlerweile, du hast diese Pläne von der IHK zum Beispiel bei allen Ausbildungslehrgängen, die natürlich überarbeitet werden, aber die Überarbeitung erfolgt verhältnismäßig in Relation zu dem, wie Entwicklungen stattfinden, beispielsweise jetzt mit KI, ja sehr langsam. Also, welche Rolle spielt Geschwindigkeit beim Lernen da aus deiner Sicht und vielleicht auch die Lernmaterialien anzupassen?
Ja, ich finde, das ist einer der wichtigsten Punkte, denn das zeigt auch die Diskrepanz zwischen dem, was das System liefert und dem, was die Unternehmen, also die Wirtschaft, wirklich braucht. Wir haben von Anfang an immer gesagt, wir wollen nicht einfach nur den Rahmenlehrplan abdecken, weil das ist die Theorie, das ist etwas, was oft, man sieht, kennst du auch aus der Schulzeit noch, nicht wirklich das ist, was du in der Welt brauchst, sondern wir wollen verstehen, was wollen die Unternehmen und was brauchst du in der Wirtschaft. Und das ist teilweise anders. Das heißt, du hast manchmal andere Themenfokuspunkte, du hast vielleicht auch Themen, die weniger oder mehr behandelt werden müssen und alle diese Learnings, plus du hast auch Themen, die nur innerhalb von Unternehmen stattfinden, die gar nicht Teil des offiziellen Systems sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel die deutsche Industrie anschaust, dann haben alle von denen interne Production Systems oder ähnliche Dinge, die relevant sind für das Unternehmen, die aber niemals Teil einer Berufsschultheorie sind. Und ich glaube, das Wichtige zu verstehen ist genau das, dass man es quasi schafft, diese Brücke zu schlagen. Also was kann man bauen, was auf der einen Seite das liefert, was die Unternehmen brauchen, aber eben auch in der Geschwindigkeit, wie du sagst, die sie brauchen. Weil das Berufsschulsystem, genauso wie das eigentliche Schulsystem, darf nie das eigentliche Ziel sein, sondern beide haben den Zweck, die Personen, die sie schulen, auf eine Welt vorzubereiten, in der sie es umsetzen müssen. Und wenn du von Unternehmen hörst, dass sie schnellere Needs haben, also dass sie mehr Geschwindigkeit brauchen, aber dann das System sagt, wir sind zu langsam, dann passt es nicht zusammen. Dann musst du dich immer danach richten, was die Unternehmen und die Wirtschaft braucht, weil das ist das Endziel. Und deswegen sind wir auch große Fans davon. Also klar, einmal die Qualität der deutschen Berufsausbildung steht für sich. Das ist schon mal wirklich einzigartig auf der Welt. Aber deswegen sind wir auch große Befürworter von Use Cases, in denen zum Beispiel eine Teilqualifizierung Sinn macht oder andere Formate, in denen du eher modular die Dinge beibringst, die die Person dann wirklich braucht.
Wie nimmst du das wahr? Weil du hast gerade ja auch gesagt, der Großteil eures Geschäftsmodells bezieht sich mittlerweile auf Unternehmen. So, wie ist da die kulturelle Voraussetzung, um Lernen auch viel mehr in den Arbeitsalltag zu integrieren?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn am Ende trennt sich die Spreu vom Weizen in der Hinsicht, ob du ein optionales Tool bist oder ob du quasi ein Tool bist, auf dem gebaut wird. Und gerade in der HR-Welt ist das wirklich fast schon schwarz und weiß. Also entweder du bist ein Employer Benefit und kommst quasi in diese Schiene rein, was auch faire Use Cases haben kann, aber leider auch in Zeiten von Krisen oft das Erste ist, was gecuttet wird, das muss man wissen. Oder du schaffst es, in die Schiene reinzukommen, die im Kern verankert wird, also die sehr nah an den Kernprozessen des Unternehmens ist und auf dem ein Unternehmen auch ihre Prozesse bauen kann. Und wir haben von Anfang an versucht, obwohl wir diese Trainingserfahrung ja selber auch bauen, über 50 Berufe inzwischen, also wir bringen ja alle Berufe out of the box mit, wollten wir trotzdem nie ein optionales Tool sein, weil du am Ende dann den Effekt hast, dass die Unternehmen es logischerweise nicht in der Form nutzen, wie sie es eigentlich nutzen sollten. Weil, und das sehen wir auch in den Daten, wir haben jetzt einen sehr großen Teil der Unternehmen, die führen das als Pflicht ein. Also sie sagen zwar quasi, alles, was wir vorher gemacht haben in der Berufsausbildung, lassen wir jetzt und ersetzen das durch Simple Club. Und der Vorteil daraus ist, dass sie das als Kernsystem verwenden und dadurch die Nutzung natürlich auch enorm hoch ist, aber eben auch die Resultate. Da haben wir auch vor eineinhalb Jahren eine Studie mit Kantar gemacht, wo wir nachvollziehen wollten, wie effektiv ist das eigentlich, was wir machen, weil für uns das auch interessant war, zu verstehen, okay, was bringt das am Ende? Und da kam auch raus, dass die Unternehmen, die es quasi als Grundlage, beziehungsweise nicht als Grundlage, sondern als Kerntool verwenden und auch ihren Fachkräften sagen, ihr habt eine bestimmte Stundenanzahl die Woche Zeit und ihr müsst damit lernen und wir gucken auch auf den Progress, dass die signifikant höhere Qualität erzielt haben bei den Fachkräften als Unternehmen, die gesagt haben, ja, hier, wir haben Simple Club eingekauft, wenn ihr wollt, nutzt es, wenn nicht, ist uns egal, weil dafür ist es nicht gedacht. Ich glaube, das muss man auch als Unternehmen immer ganz klar kommunizieren, weil am Ende niemand von uns ist Netflix, also am Ende geht es immer noch um Berufsausbildung, du musst Arbeit reinstecken, um Skills zu lernen und das musst du tiefer im Unternehmen verankern.
Was würdest du sagen, ist so, wenn du jetzt eine goldene Regel mitgeben könntest, um genau das in der Kultur bei Unternehmen, die vielleicht noch nicht so weit sind, mehr zu schaffen, wie kann man das angehen?
Ich glaube, das Grundverständnis muss erstmal da sein, was die Ausbildung überhaupt bezweckt und da habe ich eine interessante Story, weil wir das auch jetzt die letzten zwei Jahre beobachtet haben bei Unternehmen. Ausbildung in Deutschland war oft etwas, was über Jahrzehnte lang gemacht wurde, weil es gemacht wurde. So, es war einfach Teil des Unternehmens. Du hattest immer eine gewisse Anzahl an Azubis, dann hattest du immer eine gewisse Übernahmequote und das System lief so durch. Jetzt hast du aber seit einigen Jahren diesen massiven Fachkräftemangel. Und wenn du dir anschaust, wo die Hauptquelle dieser Fachkräfte eigentlich ist, kommen mit großem Abstand die meisten der Fachkräfte im Unternehmen aus dem Ausbildungssystem. Das heißt, wenn du jetzt in die Zukunft schaust und sagst, okay, ich habe einen Fachkräftemangel, den ich irgendwie decken muss, plus ich habe den Effekt, dass meine Experten im Unternehmen in Rente gehen und ich dadurch ja auch noch Wissen verliere, dann habe ich ja einen großen Bedarf an Fachkräften, die ich in der Zukunft schließen muss. Und ich kann dann versuchen, die irgendwie einzustellen im Markt, also irgendwelche Fachkräfte zu suchen, die es schon gibt, Das Problem ist, die gibt es nicht. Beziehungsweise es gibt viel zu wenige davon. Das heißt, du kannst dieses Problem nicht einfach durch Hiring lösen. Und das wiederum bedeutet, dass die einzige Möglichkeit, es zu lösen ist, früh in die Ausbildung zu investieren und das aber auch so zu machen, dass du schnell und zuverlässig diese zukünftigen Fachkräfte bekommst. Und ich glaube, wenn du Ausbildung so siehst, quasi als größten Hebel für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, gerade auch im Industriebereich, dann hast du schon mal einen anderen Stellenwert im Unternehmen und dann ist es gar keine Kulturfrage mehr, zu sagen, okay, wie kriege ich meine Mitarbeiter dazu zu lernen, sondern es ist in einem komplett anderen Rahmen. Also der Kontext der Ausbildung hat sich dadurch komplett verändert, weg von wir machen das und wir wollen es irgendwie cooler machen und moderner und mehr Azubis attracten und so weiter, hinzu, okay, wir haben keine Wahl, weil wir müssen es machen, wenn wir in Zukunft noch Fachkräfte haben möchten. Und das wiederum merkst du auch in den Unternehmen. Die Unternehmen, die das verstehen, investieren automatisch mehr in diesen Bereich rein, weil dann kommt das Geld nicht mehr aus den Tooling-Budgets von HR, sondern teilweise sogar aus den Operations-Budgets von den Unternehmen. Mhm. Weil am Ende hat es ja einen Einfluss auf die Produktivität. Also wenn ich jetzt in einem gewissen Zeitraum plötzlich 20% mehr Top-Fachkräfte bekomme, dann hat es ja eine direkte Korrelation auf meinen Umsatz im Unternehmen. Und das muss man verstehen. Und wenn du das hast, dann hast du plötzlich auch einen größeren Hebel.
Ich glaube auch, das ist noch ein sehr unterschätztes Werkzeug, wenn man so sagen will, dass man die Auszubildenden, also das Unternehmen da schon einen Schlüssel in der Hand haben, um ihrem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Weil man hat halt von Anfang an, dass Leute so lernen, wie das Unternehmen das braucht. Du hast eben, was du auch gesagt hast, diesen Wissensaustausch zwischen älteren Mitarbeitern, die vielleicht bald das Unternehmen verlassen, und den Jungen, die dann angelehnt werden. Also perfekte Voraussetzung. Ein anderes Werkzeug, was im Lernkontext sehr wichtig ist, auch in Zukunft, ist KI. Da seid ihr auch viel unterwegs. Und darum dreht sich meine zweite These. Nämlich, wenn KI Wissen jetzt jederzeit verfügbar macht, müssen Menschen dann überhaupt noch lernen?
Hey, sehr provokative Frage. Also die allgemeinere Antwort erstmal und dann komme ich nochmal auf den konkreten Use Case, über den wir gerade reden. Die allgemeine Antwort ist, am Ende ist das Abrufen von Wissen nicht das, was Wert schafft. Sondern das, was Wert schafft, ist, dass du selbst genug kognitives Level hast, um Entscheidungen zu treffen, die in der Zukunft Einfluss auf dein Leben haben, auf das Unternehmen haben und so weiter und so fort. Das heißt, auf die Frage bezogen, geht es gar nicht darum, kann ich das Wissen über KI abrufen oder über Google oder muss ich das selbst wissen, sondern eher, habe ich das Verständnis, sodass ich darauf basierend auch gemeinsam mit KI bessere Entscheidungen treffen kann. Weil am Ende ist das die Sache, um die es geht. Und ich glaube, das muss man verstehen. Das heißt, KI ist nie das Allheilmittel für irgendetwas. Selbst mit AGI, sobald es mal soweit sein sollte, glaube ich auch nicht, dass es einfach so ein Thema sein wird, bei dem plötzlich alle Menschen auf einmal obsolet werden, sondern wir müssen sehr gut verstehen, welche Rolle haben wir als Mensch und welche Rolle hat Technologie wie KI und Robotics. Und am Ende wird immer die Option gewinnen, die kosteneffizienter und besser ist. Also ein gutes Beispiel ist in den Berufen, die wir in der Zukunft sehen werden. Also wie wir es bei Simple Club sehen, ist, die Welt wird sich in drei Bereiche einteilen. Also die Welt der Arbeit. Der erste Bereich ist White Collar, also quasi die Bürojobs, die man so kennt. Und ich glaube, darüber wird auch am meisten geredet in der Öffentlichkeit, wenn es um KI ersetzt Arbeit geht, weil da wird viel passieren. Der zweite Bereich sind die Personen, die zum Beispiel am Band arbeiten. Mhm. Also eher Hands-on-Leute oder auch genannt Blue Collar. Und dort, glaube ich, wird eine große Welle an Automation passieren. Und das hat schon angefangen in den Bereichen, die einfacher durch Robotics ersetzbar sind. Das hat aber seine Grenzen. Denn, und das kommt jetzt zum dritten Bereich, es gibt eine Gruppe an Berufen, die so komplex ist und so hands-on, dass es sich lange nicht lohnen wird, KI oder Robotics dafür zu nehmen. Und das sind alle diese Skilled Workers oder Fachkräfte wie Mechatroniker, Elektroniker, Kältetechniker und diese ganzen Berufe, weil du, oder auch Handwerk, da gibt es viele Bereiche, wo du, selbst wenn du in der Lage wärst, einen Roboter zu bauen, das so komplex wäre und so teuer, dass du am Ende doch einfach den Menschen nehmen kannst, wenn er schon da ist. Also ganz, ganz platt gesagt. Und ich glaube, das ist auch so, wie du in der Zukunft die Welt einteilen kannst. Der Mensch an sich ist so ein komplexes Wesen, was so viele Fähigkeiten hat, die ja über den Ablauf der Evolution perfektioniert wurden. Also es ist unglaublich, was wir als Menschen eigentlich können. Wir müssen nur verstehen, dass wir nicht in allem mehr besser sein werden als KI und Robotics. Das heißt, die Art und Weise, wie wir unseren Wert und unsere Rolle in der Arbeitswelt definieren müssen, besteht darin zu verstehen, wo werden wir als Menschen weiterhin besser sein und wo wird es auch kosteneffizienter sein, uns zu nutzen.
Denkst du, das wird Top-Performer in Zukunft vom Durchschnitt unterscheiden, weil sie den Unterschied begriffen haben, wo sie besser sind, sag ich mal, als KI oder das leisten können, was KI nicht kann?
100%. Ja, also ich glaube, das ist auch etwas, wo wir als Individuen nochmal mehr Eigenverantwortung übernehmen müssen. Denn was nicht mehr funktionieren wird, ist, dass wir durch unsere Schullaufbahn gehen und am Ende sagen, okay, Schule ist zu Ende, automatisch bekomme ich einen Job irgendwo und das ist so ein typisches Ding und es läuft durch. Bei mir in der Heimat zum Beispiel, ich komme aus Baden-Württemberg, Moosbach-Baden und bei uns in der Nähe ist Audi in Neckarsulm. Mhm. Und dort war es oft so, dass generell meine Mitschüler, jeder, der irgendwas mit Technik machen wollte, hat Praktikum bei Audi gemacht. Fast jeder hat versucht, bei Audi einen Job zu bekommen. Und es war irgendwann so ein automatischer Prozess, der fast schon zu einem Naturgesetz wurde. Und ich glaube, das ist die Gefahr. Es ist kein Naturgesetz, dass du einen Job bei so einem Enterprise bekommst. Und das wird in Zukunft noch viel weniger ein Naturgesetz sein. Das heißt, was wir lernen müssen, auch schon in der Schule, aber auch in der Ausbildung, ist zu verstehen, wie wird die Zukunft aussehen und wie können wir für uns selber entscheiden, wo wir eine Relevanz haben werden. Und dort können wir dann reingehen und dann KI und Robotics und so weiter nutzen. Weil dann sind wir quasi immer noch in der im Fokus, aber können diese Tools für uns nutzen und werden nicht einfach dadurch ersetzt. Und witzigerweise sieht man das auch in den drei Bereichen, die ich gerade genannt habe. Weil dieser Bereich Fachkräfte, der hat ein unfassbares Wachstum aktuell international. Also auch wenn wir aus dem deutschen Kontext mal rausgehen, sondern uns auch zum Beispiel die USA anschauen, diese Berufe wachsen dreimal schneller als Office-Jobs. Und gleichzeitig hast du auch eine riesige Menge an Menschen, die anstatt zur Universität zu gehen in den USA, jetzt eine Ausbildung machen wollen, weil sie merken, okay, es ist vielleicht günstiger und ich habe bessere Berufseinstiegschancen und ich habe auch sogar mehr Gehalt am Ende. Das heißt, du hast aus beiden Richtungen eigentlich Komplementärbewegungen, die diesen Berufsweg Ausbildung nochmal mehr optimieren. Und ich glaube, das ist ein perfekter Beweis dafür, dass wir in der Zukunft nochmal viel mehr davon sehen werden und diese Rolle der Menschen in diesen Berufsfeldern nochmal relevanter wird. Hm.
Du hast ja gerade gesagt, dass KI da auch ein gutes Werkzeug für ist, nur richtig eingesetzt. Und ich frage mich, und daran schließt meine dritte These an, die größte Stärke von KI im Lernen ist nicht die Content-Erstellung, sondern das Kontextverständnis, das durch KI geschaffen wird. Stimmst du dem zu?
Ich glaube, ich würde den Satz anders formulieren, weil er vermischt für mich zwei Dimensionen, die nicht so viel miteinander zu tun haben. Also ich glaube, Kontext ist ja das, was du vor allem als Input brauchst, damit der Output gut wird, so würde ich es immer sehen. Ich würde aber im Vergleich zu der Inhaltsverstellung vor allem sagen, dass KI die Personalisierung ermöglicht. Und zwar auf so einem granularen Level, wie du es niemals vorher machen konntest. Um dir so eine kleine Story zu erzählen, als wir Simple Club gegründet haben, hatten wir immer die Vision, dass wir quasi so einen persönlichen Trainer oder Tutor entwickeln, der genau weiß, wo du gerade stehst, der genau weiß, wo du hin willst und perfekt dir alles so beibringt, wie du es brauchst. Also quasi, wenn man sich das so vorstellt, du hast ein leeres Gehirn und du willst da genau das Wissen reinbringen, was du für den Job brauchst. Was ist für dein Gehirn der beste Weg, es zu lernen in der kürzestmöglichen Zeit? So haben wir immer so unsere Vision formuliert. Und jahrelang war das nicht perfekt umsetzbar, weil du eben KI noch nicht auf dem Level hattest, dass du es personalisieren kannst. Was wir dann früh angefangen haben ist, also die meisten kennen uns ja auch von YouTube, als wir noch sehr viele Videos gemacht haben. Wir haben schon vor 7 Jahren aufgehört, Videos zu produzieren, weil das Problem an Videos ist, dass du am Ende trotzdem ein sehr statisches Format hast. Weil ein Video, also ein Lernvideo, ist einfach eine Aneinanderreihung an Frames, die gerendert wurden. Also du hast dann Programm, in dem ist noch alles bearbeitbar und am Ende, wenn du das Video renderst, kannst du nichts mehr dran rütteln. Das viel sinnvollere ist eigentlich, und dann auch in Bezug auf die Frage, wenn du es schaffst, diese Wissenseinheiten in so kleinen Bausteinen zu bauen, dass sie dann über KI personalisierbar sind. Und das ist jetzt möglich. Deswegen haben wir jetzt jahrelang investiert im Hintergrund unser Management-System, was wir intern verwenden. Also es ist nicht öffentlich zugänglich, sondern das ist, wie wir selber quasi unsere Plattform bauen. so zu entwickeln, dass es auf der einen Seite diese Blöcke an Wissen so baut, dass es KI-lesbar ist und dass wir es auch personalisiert ausspielen können und gleichzeitig aber auch lokalisierbar ist. Weil wir haben immer vorgehabt, dass Simple Club international funktioniert. Und wir werden jetzt dieses Jahr auch damit in die USA gehen übrigens. Also es wird jetzt cool. Der nächste Schritt sein für Simple Club.
Jetzt sind wir Grundstücken.
Ja, also noch nicht offiziell gelauncht, aber sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. Und da sehen wir auf jeden Fall, dass das möglich ist. Weil du eben durch die Kombination einer sehr, sehr qualitativ hochwertigen Basis an Wissen, die wir ja über Jahre lang mit etlichen Experten auch von Unternehmen aufgebaut haben, jetzt mit KI kannst du das personalisieren. Und da vielleicht ein letzter Stichpunkt zu, weil es kommt dann oft die Rückfrage, ja, aber ersetzt KI nicht eure Plattform irgendwann? Weil, wie du sagst, du kannst jetzt Inhalte mit dem Knopfdruck erstellen. Und da muss man auch wieder unterscheiden zwischen Inhalten, die du im Internet einfach scrapen kannst. Also alles, muss man vorstellen, KI greift ja auf einen gewissen Satz an Infos zu. So, und wenn du jetzt zum Beispiel ChatGPT verwendest, greift es auf das zu, was die letzten Jahre im Internet stand zum Beispiel, plus die Dinge, die du an Kontext noch mit reingibst. Die Sache ist aber, dass das, was du in der Berufsausbildung lernst, was im Unternehmen gebraucht wird, das kannst du gar nicht alles finden, weil es teilweise Wissen ist, was über Jahrzehnte hinweg von den Experten im Unternehmen mit aufgebaut wurde. Das ist so ein sogenanntes Tribal Knowledge. Und hier hast du einen Effekt, der uns in die Karten spielt, nämlich auf der einen Seite gehen sehr viele davon in Rente die nächsten Jahre. Das heißt, dieses Tribal Knowledge, was nur in diesem Gehirn dieser sehr seniorigen Ausbilder ist, das wird einfach dann weggehen, wenn du es nicht konservierst. Und der andere Effekt ist, dass du mit ChatGPT oder Gemini oder was auch immer, kannst du es nicht einfach nachbauen, weil dieses Wissen ist nicht zugänglich. Das heißt, du brauchst den Zugang zu den Unternehmen, um überhaupt in der Lage zu sein, dieses Wissen mit in diese Plattform einzubetten. Und das haben wir jetzt eben über Jahre hinweg gemacht. Und ich glaube, das ist auch der sinnvollste Use Case, wie du dann KI anwendest. Du hast am Ende eine Plattform, die ihren Wert hat, dadurch, dass sie über Jahre hinweg mit hunderten Unternehmen zusammengearbeitet hat und dieses Wissen konserviert. Und auf diese Ebene setzt du dann KI für die Ausspielung und machst es personalisiert. Und das ist so die Art und Weise, wie wir über KI nachdenken.
Ich glaube, also ich persönlich sehe da noch einen zusätzlichen Punkt zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass in der Berufsausbildung bist du an so einer sensiblen Stelle, du lernst ja erst das gerade alles. Das heißt, du hast noch gar nicht dieses Kontextverständnis, um wirklich einordnen zu können, ist das richtig, was mir gerade ausgegeben wird oder nicht. Und du kannst ja diese ganzen Halluzinationen, also zumindest jetzt im generativen KI-Bereich, ja gar nicht vermeiden. Also ich kenne keine einzige generative KI, wo die Halluzinationen wirklich bei null liegen. Und solange du das halt nicht einordnen kannst, wie willst du dann sagen, ob das, was ich da ausgegeben bekomme, gerade richtig ist oder nicht. Das heißt, du brauchst die verifizierte Stelle im Hintergrund, wo die richtigen Inhalte liegen, damit du auch vernünftig lernen kannst und dann nachhaltig was davon mitnimmst.
100%. Da stimme ich dir absolut zu. Und das ist auch etwas, was wir von den Unternehmen immer gespiegelt bekommen. Weil wenn du jetzt ein großes Unternehmen bist mit zigtausend Mitarbeitern und eine Plattform einführst, die deine zukünftigen Fachkräfte ausbilden soll, dann willst du 100% sicher sein, dass das, was die lernen, korrekt ist und nicht einfach Halluzination aus einem LLM. Und übrigens, kleine Side-Note, wir haben ja in unserer Plattform auch einen KI-Tutor, der greift aber nur auf die Inhalte zu, die wir selbst produziert haben über Jahre hinweg. Und das haben wir lange getestet, weil viele sagen, sie haben einen KI-Tutor und hier und da. Und dann am Ende, wenn du dann ins Detail reingehst, dann merkst du, dass da nicht wirklich überall so auf Sicherheit geachtet wurde oder dass du keine tiefgehenden Testphasen hattest. Also bis wir unseren KI-Tutor gelauncht haben, verging eine sehr lange Zeit, weil wir mit etlichen Zielgruppen getestet haben, ob das wirklich korrekt ist. Und das ist auch das, wofür Unternehmen am Ende zahlen. Weil du willst ja nicht einfach nur eine Plattform, sondern du willst den Outcome, für den du zahlst. Du willst Top-Fachkräfte und dafür muss halt alles perfekt sein.
Ja, stell dir mal vor, ne, so ein Arzt in Zukunft oder so ein Flugzeugmechaniker oder so, die lernen was und dann ist das nachher gar nicht richtig, weil es mit KI war. Also das möchte ich mir nicht vorstellen, sagen wir so.
Genau, ja. Und ich glaube, das ist auch die beste Antwort. In den Bereichen, wo du diese regulierten Outcomes hast oder diese regulierten, ich sag mal, Ergebnisse, die du erzielen möchtest, wird es nicht dazu kommen, dass du einfach KI anschaltest und dann alles nachbaust. Weil du als Unternehmen, also als Kunde, möchtest du einfach diese Sicherheit haben, wie du sagst. Das heißt, es macht dann Sinn, über so eine Plattform zu gehen.
Ja, sehe ich komplett genauso. Ich möchte noch mal mehr auf die Young Talents gucken, weil du hast da super tiefes Verständnis. Ihr seid ja sehr nah an der Zielgruppe auch dran. Ich glaube, in der gleichen Brand Awareness Study war ja auch, dass über 70% der unter 20-Jährigen euch kennen. Also ja, echt extrem viel. Das muss man erstmal hinkriegen bei der aktuellen Generation. Und die Ansprüche an Lernen und wie Lernen auch wahrgenommen werden, sind ja ganz anders. Deswegen, oder was ist ganz anders, aber die haben sich auf jeden Fall verändert. Deswegen meine vierte These. Für Young Talents ist Lernen kein Benefit, sondern ein Entscheidungskriterium für oder gegen einen Arbeitgeber.
Ja, das sehen wir tatsächlich. Also witzigerweise gibt es Kunden von uns, die Banner anfragen, wo drauf steht: Bei uns lernst du mit SimpClub, und sie stellen sie neben ihre eigenen Messebanner, weil sie merken, dass dadurch mehr Leute zum Unternehmen kommen und es dann attraktiver ist, weil du eben weißt, okay, du kannst jetzt Azubi werden und lernst mit PDFs, oder du gehst halt zu einem Unternehmen, das eine Plattform hat, die so ist, wie du es auch aus der Schule schon kennst mit SimpClub. Also da, das sehen wir wirklich eindeutig, dass es so ist. Ich glaube aber auch, dass es unabhängig jetzt von uns ein immer größerer Faktor ist, weil die Anforderungen an die nächste Generation sind so anders als die Anforderungen, die die letzten Generationen hatten. Eben aus dem Grund, weil es so dynamisch ist. So, du wirst nie mehr, und das muss man sich mal bewusst machen, du wirst nie mehr eine Welt haben, in der du einmal studierst, dann einen Abschluss hast und das ist dann deine Referenz fürs Leben. Das ist vorbei. Das heißt, der Anspruch der Wirtschaft an diese neue Generation ist, dass sie ständig lernt und sich ständig weiterentwickelt. Was wiederum bedeutet, dadurch, dass sie eh keine Wahl haben, werden sie zu dem Unternehmen gehen, wo es am einfachsten geht oder am meisten Spaß macht oder wo sie den besten Effekt erzielen. Und das ist dann plötzlich etwas, was nicht mehr optional ist, sondern etwas, was du wirklich sehr bewusst einsetzen musst als Unternehmen.
Was würdest du sagen dann, wie sehr hängt Lernen heute mit so Karriere, Sinn und Selbstverwirklichung zusammen? Weil gerade dieses ganze Thema Selbstverwirklichung und Sinn ist ja was, was zwischenzeitlich auf jeden Fall für die Gen Z mal in extrem hohem Maß diskutiert wurde, dass es genau das braucht, damit sie glücklich sind im Arbeitsalltag.
Ja, ich glaube, gerade bei Selbstverwirklichung, da muss man auch ein bisschen zurückrudern manchmal, weil, also ich sage das deswegen, ich bin großer Verfechter davon, dass du auf jeden Fall einen Sinn im Leben für dich selbst brauchst. Ich bin aber vorsichtig bei dem Wort, weil du dann oft denkst, dass du einen Job brauchst, der die Welt rettet, um einen Sinn fürs Leben zu haben. Aber ehrlicherweise kenne ich viele Leute, die einen Job haben bei einem Schraubenhersteller und da aber so aufgehen, weil sie die Arbeitsumgebung lieben, weil sie den Arbeitgeber lieben. Sie lieben auch einfach das Umfeld, in dem sie die ganze Zeit sind. Und auch vielleicht die Mission des Unternehmens. Ich meine, du musst ja nicht immer eine weltrettende Mission haben. Dass das Sinn genug ist für eine Person, Vollgas zu geben. Und ich glaube, der Grund, warum diese Gen Z auch ein bisschen polarisiert ist, das ist eine Generation, ich meine, ich bin ja auch fast in der Generation, ganz knapp, die in extremem Wohlstand aufgewachsen ist. Also ich ja auch, muss man auch dazu sagen. Also die Welt, in der wir aufgewachsen sind, wir hatten keinen Krieg, wir hatten immer Essen, wir hatten immer eine Heizung zu Hause, fließend Wasser und so weiter. Das reicht ja schon mal, um zu sagen, wir sind im Wohlstand aufgewachsen. Da muss man sich bewusst sein. Und wenn du in so einer Welt aufwächst, dann ist es sehr leicht, genug Zeit zu haben, um ständig über Sinn und Selbstverwirklichung und so weiter nachzudenken und dabei zu vergessen, dass es nicht nur um dich geht. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Gen Zler auch hören müssen. Es geht nicht einfach nur darum, den Sinn für sich selber zu finden, sondern es geht auch darum, etwas zu machen, was der Welt einen Wert bietet. Weil am Ende sind wir alle eine gewisse Zeit auf der Erde, wir kommen, wir gehen und danach erinnert sich fast keiner mehr an uns. Und das heißt, für mich persönlich geht es vor allem darum zu gucken, okay, wie können wir in dieser Zeit so viel Gutes machen wie möglich? Also wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Wie können wir auch Leuten dabei helfen zu wachsen? Denn am Ende für uns Menschen, wir haben ein Glücksgefühl, egal was wir machen, wenn wir das Gefühl haben, voranzukommen. Und das ist ja Lernen. Und das ist das Coole, da schließt sich der Kreis wieder. Ich sage das in letzter Zeit relativ häufig, weil ich das bei mir selber gemerkt habe, wenn du dir die erfolgreichsten Leute in deinem Umfeld anschaust, die irgendwie finanziell super erfolgreich sind und so weiter, dann sind das nicht immer die glücklichsten Leute, das weiß man. Das liegt aber vor allem daran, weil viele einfach die ganze Zeit nur auf das Endresultat hingearbeitet haben. Und in dem Moment, wo du es hast, das ist ja auch bei Top-Athleten, ist das irgendwie so eine Identitätskrise. Gleichzeitig hast du zum Beispiel eine Lehrerin in der dritten Klasse, die liebt ihre Schüler und ist super happy, weil sie 45 Minuten einen geilen Unterricht gemacht hat. Und dieses Glücksempfinden kann signifikant höher sein als das Glücksempfinden von jemand, der gerade Milliardär geworden ist. Das heißt, worum es im Leben eigentlich geht, ist nicht das Endresultat, sondern es ist das Delta zwischen Anfang und Ende. Also es ist immer das Gefühl, Fortschritt zu machen. Und wenn du darauf optimierst, dann hast du, finde ich, den Heiligen Gral gefunden in jedem Bereich. Und das Coole an Lernen ist, dass du das per Definition da mit eingebacken hast. Und wenn du es schaffst, dass Leute beim Anfang, also anfangen zu lernen und dann das Gefühl haben, dass sie Progress haben und sich vielleicht ihren Traum verwirklichen oder neue Berufsmöglichkeiten haben und so weiter, dann hast du etwas, was so wertvoll ist, was man, glaube ich, durch vieles nicht ersetzen kann.
Boah, ich hätte nicht gedacht, dass wir heute so philosophisch werden, aber ich finde, du hast das super auf den Punkt gebracht. Das merkt man ja auch selber persönlich, wenn man mit was Neuem anfängt. Du hast eben gesagt, du hast Tennis angefangen zu spielen. So, und wenn man dann am Anfang denkt man sich vielleicht noch so, boah, es funktioniert alles gar nicht. Und dann hat man aber die ersten Erfolge und merkt, wie sehr einen das beflügelt und weiterbringt. Und gerade auch, ich finde, wenn man sich mal in andere Räume reinbegibt, auch zum Beispiel, ich war jetzt gerade auf den Kapverden im Urlaub. Und da ist ein ganz anderes Mindset, weil die Leute sagen, no stress, wir haben genug Probleme im Leben und mit dem Leben stressen wir uns jetzt nicht auch noch. Ja. Und dann habe ich mich auch mit Leuten unterhalten, die einen total sicheren Job hatten. Und man muss sich vor Augen führen, die überleben halt so mit 150 Euro im Monat. Und dann gesagt haben, nö, ich wechsle das jetzt, weil das ist nicht das, was mich glücklich macht. Und der eine hat dann zum Beispiel das Fischgeschäft von seinem Vater aufgegeben, weil er gesagt hat, ich bin mal eingesprungen für einen Kumpel, der ein Taxi hatte, fand ich cool und ich möchte irgendwie mehr so Touren mit Menschen machen. Hat 16 Jahre daran gearbeitet, sein eigenes Taxi zu haben. Jetzt hat er das und ist damit halt gut aufgestellt. So. Und das gibt einem selber so ein anderes Gefühl dafür nochmal, wie man nach vorne kommt und wie rewarding manche Sachen sein können.
100%. Und auch den Aspekt, dass es nicht um die Sache an sich geht. Ich glaube, das ist das größte Learning, was man haben kann. Es geht nie darum, wie krass das, was du machst, im Vergleich zu allem anderen ist, was andere Leute machen. Sondern es ist immer nur du gestern versus du morgen. Und dieses Delta, das ist das, was einen glücklich macht.
Ich möchte noch mal kurz einen Blick in die Zukunft werfen, so als letzte Frage. Mhm. Du hattest eben schon gesagt, ihr habt eure Vision für euch, dass man quasi die perfekte Lernjourney darstellen kann. Wenn wir jetzt noch mal so 10 Jahre in die Zukunft gucken, wie würdest du dir wünschen, dass Lernen gerade in der Berufsausbildung auch in 10 Jahren aussieht?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob wir dafür 10 Jahre brauchen, ehrlich gesagt. Weil die Vision für das perfekte Endbild wäre heute technologisch schon möglich. Und ich glaube, viele, viele arbeiten auch schon in diese Richtung. Aber also um's mal groß zu fassen, ich gehe mal davon aus, wie sich die Welt in der Zukunft entwickeln wird und was die Anforderungen dafür sind. Und wir werden immer eine bestimmte Art von Disziplin brauchen, also oder Kompetenz brauchen in bestimmten Bereichen. Und dann ist ja die Frage, okay, wie kriegen wir das so schnell wie möglich, aber auch so gut wie möglich? Und was wir dann im nächsten Schritt machen müssen, ist uns zu überlegen, was ist das perfekte Mittel, um das zu ermöglichen. Und da stelle ich mir eben vor, dass es ein Ökosystem an Plattformen geben wird, die alle in dieser ganzen Welt vernetzt miteinander sind und dann die Menschen so schnell wie möglich und so gut wie möglich zu diesem Ziel führen. Und da wird es eben Plattformen geben, die sich darauf fokussieren, dass dieses Wissen an sich in die Köpfe der Leute kommt. Da sehen wir unsere Rolle sehr groß. Was übrigens, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, was übrigens auch Praxis mit beinhaltet. Also du hast ja auf der einen Seite die Theorie, die du quasi in der Schule lernen würdest, auf der komplett gegensätzlichen Seite hast du dann das, was du umsetzen würdest mit deinen Händen oder an der Maschine, und dann hast du aber dazwischen das Wissen, was du für die Praxis brauchst. Und das ist etwas, was wir auch mit abdecken. Das heißt, gerade bei den technischen Berufen ist es ja wichtig, dass du nicht einfach nur in der Theorie weißt, wie eine Maschine funktioniert, sondern auch weißt, was du theoretisch machen müsstest, wie du einen Schneidkopf wechselst, wie du bestimmte Handgriffe machst, bevor du es an der eigentlichen Maschine machst. Und das machen wir auch schon komplett digitalisiert. Und viele Kunden ersetzen auch das, was sie vorher gemacht haben, also ganz Praxislehrgänge mit der digitalen Version von SimpleClub. Das ist auch super cool zu sehen. Und so sehe ich quasi dieses Segment an, wie kriegst du Skills und Wissen in die Köpfe der Leute. Und dann gibt es aber darüber hinaus ja auch ganz viele andere Bereiche, die notwendig sind, um Menschen auf diese Arbeitswelt vorzubereiten. Und da sehe ich eben auch andere Plattformen, die dann in Zusammenwirkung miteinander dieses Ökosystem bilden. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht unnötig ausgebremst wird durch Diskussionen, die man eigentlich schon vor 10 Jahren hätte führen können. Das hatten wir nämlich auch gerade in der Bildungslandschaft, da hast du das damals etliche Male gesehen, dass dann wieder von vorne diskutiert wurde, ja, aber ist digital überhaupt ein Format, das Sinn macht? Und du denkst dir so, Leute, Es sind 2 Millionen Nutzer im Monat. Ich glaube schon, dass es relevant für viele ist.
Dieses Internet, setzt sich das durch?
Ja, genau, sowas, ja. Also ich glaube, da müssen wir dann auch gerade in Deutschland einfach mal ein bisschen aufs Gas treten. Und das ist so mein letzter Wunsch, würde ich sagen, dass wir verstehen, dass wir nicht mehr eine führende Nation sind, leider, also Stand heute, sondern wir komplett auf der Legacy der letzten Jahre leben. Und das muss uns bewusst sein, weil das ist gefährlich. Und klar, wir sind immer noch einer der größten Volkswirtschaften der Welt, aber nicht, weil wir jetzt gerade so gute Arbeit leisten, sondern weil unsere Vorfahren so gute Arbeit geleistet haben. Und das müssen wir jetzt in die richtigen Gleise wieder führen. Und ich glaube, das ist der zweite Teil des Verständnisses. Ja, wir müssen diese Lösung entwickeln, aber auf der anderen Seite, wir müssen es auch in einer Geschwindigkeit tun und in einer Größenordnung, die weltweit relevant ist. Weil ansonsten werden wir auch international abgehängt und dann hast du wieder andere Probleme.
Alex, super Schlusswort. Vielen Dank für das spannende Gespräch und deine ganzen Perspektiven. Da waren sehr viele ehrliche Einblicke dabei auf Lernen, KI und Arbeitswelt, wie es alles zusammenwirkt. Und ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin, dabei eure Vision umzusetzen. Ich bin gespannt, ob wir dann in nicht mal 10 Jahren bei dem sind, was du gerade beschrieben hast. Und genau, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann bis zur nächsten Folge beim Guidecom Tech Talk.
Dankeschön. Ciao.